Ich lese Lukas 9, die Verse 18 bis 22. Einmal hatte sich Jesus zum Gebet zurückgezogen und nur seine Jünger waren bei ihm. Da fragte er sie: Für wen halten mich eigentlich die Leute? Die Jünger gaben zur Antwort: Einige halten dich für den wiederauferstandenen Täufer Johannes, andere für den wiedergekommenen Elia. Und wieder andere meinen, einer der alten Propheten sei auferstanden. Und ihr, wollte Jesus wissen, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete: Für Christus, den von Gott versprochenen Retter. Da verbot er ihnen streng, es irgendjemand zu sagen und fügte hinzu: Der Menschensohn muss vieles erleiden und muss von den Ratsältesten, den führenden Priestern und den Gesetzeslehrern verworfen werden, und er muss getötet und am dritten Tag auferweckt werden. Amen.
Es gibt Menschen, bei denen gehen die Meinungen ganz gewaltig auseinander, ob das jetzt gute oder sagen wir mal nicht so gute oder umstrittene Persönlichkeiten sind. Ich rede nicht nur über Donald Trump. Da gehen die Meinungen ja bekanntlich auseinander. Was haltet ihr von den Klimaaktivisten der letzten Generation? Die kommen uns ein bisschen näher. Zumindest, wenn man manchmal das Pech hat, zur Rush-Hour auf Berlins Autobahnen unterwegs zu sein und ausgerechnet dann hat sich ein paar von denen da festgeklebt. Ich bin da auch mal in so einem Stau drin gestanden, das war nicht witzig. Da kriegt man so einen Hals. Und dann? Oder wie ist das, wenn diese Aktivisten im Museum irgendwo Tomatensuppe auf ein wertvolles Gemälde schütten? Okay, denkst du, ich gehe nicht so oft ins Museum. Aber Autofahren fährst du schon öfter mal. Immerhin bekommen sie so Aufmerksamkeit und einen Fernsehbericht. Jede Menge Publicity. Aber rettet das das Klima? Wenn ich die Aktivisten richtig verstanden habe, geht es ihnen darum, bei den Menschen eine heftige Betroffenheit auszulösen, weil, wir haben ja vielleicht mal irgendwann mal gelernt, wirklich sein Verhalten ändert man eher durch eine wirkliche Betroffenheit als nur durch eine logische Einsicht in die Notwendigkeit der Dinge. Das geht uns so beim Zähneputzen, das geht uns so, wenn man mit dem Rauchen aufhören will. Jeder weiß, dass das schädlich ist mit dem Rauchen, aber warum hört man auf? Weil man irgendwann mal so einen richtigen Kick gekriegt hat und es einen getroffen hat. Man kennt einen, dem haben sie das Raucherbein amputiert und das will mir nicht passieren. Also höre ich dann doch auf. Heftige Betroffenheit. Ist das, was das Verhalten wirklich ändert? Naja, ihr lest alle genug Zeitungen, um zu wissen, dass bis jetzt man das nicht hinkriegt, die 1,5 Grad Limitgrenze einzuhalten. Das ist eigentlich schon durch. Also kann man verstehen, dass da Druck ist auf dem Kessel, dass man was tun muss, mehr als die Regierung im Moment tun. Also, der heutige Text beschreibt eine Situation, wo auch gefragt wird, und zwar von Jesus selbst, für wen halten nämlich die Leute? Wir haben das gerade hier in der Schriftlesung gehört. Und diese Frage, die Jesus hier stellt, für wen halten mich die Leute, geht nicht einfach nur darum, ob sie mich toll finden oder ob sie mich nicht so toll finden. Es ist nicht die Frage nach dem Bekanntheitsgrad, so wie beim Politbarometer im Fernsehen, ne? Welcher Politiker geht rauf oder runter. Nee, darum geht's nicht. Auch nicht, Deutschland sucht einen Superstar, wer ist der beste Held oder der beste Sänger, auch darum geht's nicht. Für wen halten mich die Leute, dieser Satz von Jesus, ist nicht gerichtet an irgendwelche Zaungäste, die Jesus sozusagen im Vorübergehen auch mal gesehen haben. Diese Frage richtet sich an die Jünger von Jesus in einer sehr ruhigen Minute, die eingefasst ist in die Ruhe einer konzentrierten Gebetszeit. Und so erwartet Jesus von seinen Jüngern auch eine gut durchdachte Antwort auf diese Frage. Für wen halten mich die Leute? Nicht, dass Jesus was gegeben hätte auf das Geschwätz der Leute. Es geht ihm darum, das will er wirklich wissen, ob das eigentliche Ziel seiner Mission, ja sogar seines ganzen Lebens, wirklich bei den Menschen angekommen ist. Wissen die eigentlich, warum ich das hier alles mache? Für wen halten mich die Leute? Die Antwort der Jünger zeigt etwas von den Hoffnungen der Zeitgenossen. Einige halten dich für Johannes den Täufer, andere für Elia. Wieder andere sagen, einer der alten Propheten ist auferstanden. Ja, das sagen die Leute. Und die Leute knüpfen große Hoffnungen an Jesus. Er könnte wirklich einer dieser bekannten, großartigen, alten, legendären Propheten sein. Einer von diesen unbequemen Männern, die aber dem Volk dennoch in ihrer Unbequemheit die Wahrheiten Gottes so richtig ins Stammbuch geschrieben haben und die damit das Volk zurückgeholt haben auf den guten Weg der Nachfolge Gottes. Aber diese großen Propheten kennt man nur noch aus den Geschichtsbüchern, das ist schon ein paar hundert Jahre her. Und jetzt hofft man, dass Jesus so einer sein könnte. Und die Leute orientieren sich mit ihrer Meinung an dem, was sie von Jesus in der Öffentlichkeit miterlebt haben. Jesus predigte für Laie und für theologisches Fachpublikum. Und schon wird's knifflig. Die Theologen haben immer was auszusetzen. Und immer wieder heißt es von Jesus, denn er lehrte wie einer, der Vollmacht von Gott hat, ganz anders als ihre Gesetzeslehrer. Oh, da war auch Dampf auf dem Kessel mit den Gesetzeslehrern, wissen wir. Die zweite Frage, die Jesus dann den Jüngern in diesem ruhigen Augenblick stellt, heißt, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Was für eine Frage. Wenn überhaupt jemand Jesus kennt, dann doch wohl die Jünger. Sie sind keine Gelegenheitszaungäste im Leben von Jesus. Sie kennen ihn von ganz nah, sozusagen Tag und Nacht. Sie haben eine denkbar breite Grundlage, auf derer Sie diese Frage beantworten können. Denn das Erste ist, Sie sind von Jesus berufen. Ja, ganz am Anfang hatte jeder der Jünger von Jesus seine ganz persönliche Begegnung mit Jesus. Und bei jedem ging es darum, das Leben mit Jesus zu teilen, ihm nachzufolgen. Und in seiner Gegenwart die Tiefe der Gnade Gottes und der persönlichen Zuwendung Gottes zu erfahren. Jesus ruft immer zuerst zu sich selber. Was sonst, wo sonst im Leben soll Hoffnung herkommen und Zukunft, wenn nicht aus der Begegnung und der Gegenwart mit Jesus? Wenn Jesus uns so zu sich selbst einlädt, dann ist das immer auch zugleich mit Berufung verbunden. Christwerden ist bei Jesus wirklich der Beginn einer abenteuerlichen Reise. Wer zu Jesus gerufen ist, ist damit immer auch zugleich berufen. Schönes Wortspiel, aber wichtig. Du bist nicht nur gerufen, sondern du bist auch berufen. Die Bekehrung zu Jesus ist niemals nur so das schöne finale Grande im Spielfilm, so wie Heike das gerade am Anfang gesagt hat. Ne? Schluss, der große Filmkuss, alle sind happy, gehen nach Hause und das war's. Nee. Ich hätte gerne mal gewusst, wie bei Pretty Woman das nach einem Jahr ausgesehen hatte. Das werde ich interessant finden. Wie kommen die zwei wirklich miteinander klar? Doppelpunkt, der Beginn einer gemeinsamen abenteuerlichen Reise. Das zweite, die Jünger sind Augenzeugen. Finde ich sehr wichtig. Denn mit Jesus kann man ordentlich was erleben. Bei Jesus gibt es nicht nur interessante Sachen zu hören, sondern es gibt ebenfalls spektakuläre Sachen zu erleben. Immer wieder werden unheilbare Menschen auf einmal gesund. Auf das Wort von Jesus hin. Und tatsächlich diesem kleinen Ort Nain ist sogar jemand, der eigentlich gestorben war, wieder lebendig geworden. Das hat es noch nie gegeben. Und noch vor kurzem, kurz bevor Jesus diese Frage an seine Jünger stellt, hatten sie erst erlebt, wie um die 5000 Leute von ein paar Broten satt geworden sind. Wo gibt es denn sowas? Wenn man da mal dabei gewesen ist, das packt einen doch. Und das noch nicht alles. Drittens, sie sind auch bevollmächtigt. Steht in Kapitel 9, Vers 1. Dann rief er die 12 zu sich und dann heißt es weiter, und er gab ihnen die Kraft und die Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und die Kranken gesund zu machen, und er sandte sie aus mit dem Auftrag, das Reich Gottes zu verkündigen und zu heilen. Wow. Das sind mal große Worte. So und nicht anders werden Christen von Jesus zu allen Zeiten gerufen und berufen. Eingeladen und ausgesandt. Zur Verkündigung der guten Nachricht, dass Jesus der Herr ist, der lebendige Herr ist, der lebt und der Macht hat. Der was zu sagen hat in dieser Welt. Sie sollen es nicht nur sagen, dass jetzt eine neue Zeit angebrochen ist und dass jetzt die Zeit Gottes da ist und dass sich das Wesen Gottes aller Übermacht des Bösen zum Trotz doch durchsetzt. Das sollen die Jünger Jesu nicht nur verkündigen, das soll auch zeichenhaft klar werden, sichtbar werden, dass Menschen gesund werden, dass Menschen frei werden. Und sie sollen beispielhaft Gnade, Barmherzigkeit, Vergebung Gottes zeigen. Die Gnade Gottes soll auch daran erkennbar werden, wie die Jünger miteinander umgehen. Das soll himmlisch sein. Stark. Es ist immer wieder ein Neuanfang möglich. Und so werden nicht nur die 12 Jünger von damals in diese Welt hinausgesandt, so werden auch die Christen von heute von Jesus ausgesandt. Dabei sollen sie als Botschafter des Reiches Gottes auftreten, indem sie die Werte und die Maßstäbe Gottes weitergeben. Nicht nur theoretisch, sondern so, wie sie auch miteinander leben und mit den anderen Menschen leben. Im Namen Jesu reden und handeln sie. Nicht im eigenen Namen. Nicht im Namen irgendeiner Kirche. Sie sind Abgesandte von Jesus, autorisiert vom König aller Könige, mit dem Auftrag, das Reich Gottes zu proklamieren, sich den Armen und den Schwachen zuzuwenden, die Gnade und die Barmherzigkeit und die Vergebung Jesu exemplarisch sichtbar werden zu lassen. Einfach dadurch, wie man mit den Menschen umgeht. Und damit es keine Missverständnisse gibt, wer in den Genuss dieser Segnungen des Reiches Gottes kommen kann, sollen sie ohne EC-Karte losgehen und ohne Auto und ohne das zweite Hemd oder Hose zum Wechseln. Im Bibeltext steht ohne Stab oder ohne Schuhe. Ganz schlicht, ganz einfach. Umsonst habt ihr es bekommen, umsonst sollt ihr es auch weitergeben. Nicht, dass jemand auf die Idee kommt, dass man sich durch ein paar großzügige Spenden an der richtigen Stelle so ein paar Plätze vormogeln kann in der Warteschlange zum Reich Gottes. Nee, das ist gar nicht der Punkt, darum geht's nicht. Das geht so nicht. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst sollt ihr es auch weitergeben. Gnade für alle. Und dann das Vierte, sie erleben wirklich das Reich Gottes in Aktion. Das Unfassbare geschieht, dieselbe Vollmacht, Zeichen, Wunder, die sie bei Jesus erlebt haben, passieren jetzt auch mal in ihrem Leben, als Jesus gar nicht dabei ist, als Jesus sie losgeschickt hat. Tatsächlich, es geschehen großartige Dinge, sogar durch schwache und mit Mängeln behaftete Persönlichkeiten, wie die Jünger Jesu es allemal sind. Und sie wissen es, dass sie Mängel haben, dass sie nicht so perfekt sind, dass sie nicht die Dinge aus eigener Kraft können. Das ist ihnen klar. Aber im Namen Jesu geschieht Veränderung. Und im Namen Jesu kann man auch gnädig sein mit den Mitmenschen, die auch fehlerbehaftet sind. Ja, wer hätte das gedacht? Und das geschieht nicht, weil sie plötzlich so fromm oder so heilig oder sonst was geworden wären, sondern einfach, weil sie Gott vertrauen und weil Gott sich dazu stellt. Weil Gott möchte doch Veränderungen in unserer Welt. Gott möchte doch, dass seine Gnade ankommt bei den Menschen. Durch das, was ich tue und durch das, was du tust. Weil Gott das möchte, dass endlich Bewegung reinkommt in diese verlorene Welt. Und dass man sieht, es gibt auch noch etwas anderes als diesen scheinbar unvermeidbaren Abwärtsstrudel, dass alles so den Bach untergeht. Dagegen steht die Verheißung Gottes an. Seid gewiss, ich habe die Welt überwunden. Und im Namen Jesu ist der Sieg. Das ist ein großer Kontrapunkt. Es geht auch anders im Namen Jesu. Aber es geht nur im Namen Jesu anders. Nicht, weil ich oder du oder weil wir so begabt wären. Nein, weil Jesus uns gerufen und berufen hat deswegen. Und das ist der Hintergrund, vor dem Jesus seinen Jüngern diese Frage stellt. Ihr aber für wen haltet ihr mich? Und diese Frage ist sehr einfach und doch sehr einschneidend. Denn diese Frage markiert nicht nur den Wendepunkt im Leben von Jesus, sondern auch im Leben seiner Nachfolger. Bis zu diesem Moment war es sehr einfach, Jesus nachzufolgen. Weil Jesus war ja mit den ganzen vielen Wundertaten sozusagen auf der Überholspur des Lebens unterwegs. Es war cool, bei Jesus dabei zu sein. Es war cool, zu seinem Dunstkreis zu hören, zu den Groupies von Jesus bei zu sein, die so mit ihm unterwegs sind. Aber diese Frage, für wen haltet ihr mich, verändert sich ab diesem Moment schlagartig. Mit dieser Frage leitet Jesus nämlich seine Leidens- und seine Passionszeit ein. Und alle, die auf den Kalender geguckt habt, habt gemerkt, wir sind mittendrin in der Passionszeit. Mittendrin. Diese Frage wurde ja von Jesus durch eine intensive Gebetszeit vorbereitet. Und nach dieser Frage ist nichts mehr so, wie es vorher war. Weder im Leben von Jesus, noch im Leben seiner Nachfolger. Alle drei Evangelien berichten übereinstimmend, dass nach dieser Frage und dem Bekenntnis der 12 Jünger, der Selbstoffenbarung Jesu und seiner ersten Leidensankündigung die radikale Aufforderung an seine Jünger steht, ihm jetzt wirklich mit Haut und Haaren nachzufolgen und sie täglich auf den, wir nennen das, auf den Weg des Kreuzes zu machen. Kreuzesnachfolge. Ist ja so ein bisschen so ein christliches Stichwort. Ja, nicht ohne Grund. Weil der Weg des Kreuzes nämlich auch echtes Leid mit beinhaltet. Es läuft nicht immer alles glatt. Da besteht nicht nur die theoretische Möglichkeit von ein paar Unannehmlichkeiten. Das ist krass untertrieben. Es besteht die Möglichkeit, dass Leid ins Leben reinkommt, ja. Und nach dieser Frage muss man die Kosten der Jesus-Nachfolge nochmal ganz neu für sich berechnen. Denn ab jetzt bedeutet Jesus-Nachfolge auch Kreuzes-Nachfolge. Denn Christen sind Menschen, die Jesus freiwillig auf dem Weg des Leidens auch nachfolgen und die nicht einfach nur auf dem Weg der Bequemlichkeit mitflanieren, als wenn es das je gegeben hätte. Jesus teilt sich an diesem Wendepunkt seines Lebens nicht den begeisterten Menschenmassen mit, nicht dem Fanclub, sondern er offenbart sich seinen bekennenden Jüngern. Und Petrus bringt es auf den Punkt: Du bist der Messias Gottes. Das hatte Gott ihm gezeigt. Jesus offenbart sich als der von Gott gesandte Messias, der sterben und der auferstehen wird. Der sterben wird, damit er unsere Schuld für uns trägt, damit wir frei sein können. Und dennoch verbietet Jesus seinen Jüngern vorschnell, der Welt zu sagen, wer er ist. Hier finden wir dieses sogenannte Messias-Geheimnis. Erst später, wenn Jesus ans Kreuz genagelt wurde, wenn er an Ostern wieder aufgestanden ist und noch ein bisschen später, erst nach Pfingsten, wird den Menschen Jesus verkündet als der Christus, als der Gesalbte Gottes, als der Messias, als der Retter der Welt, der Tod und Sünde überwunden hat, indem der Vater ihn auferweckt hat von den Toten und er lebt in Ewigkeit. Und der Geist Gottes bekräftigt dieses Zeugnis machtvoll. Jesus möchte unser Ein und Alles sein, unsere Mitte, unser Ziel, unsere Leidenschaft. Ja, man könnte sagen, unsere große Liebe. Er möchte in unserer Biografie nicht nur ein kleines, frommes Kapitel sein, sondern er möchte das Drehbuch schreiben. Er möchte unsere ganze Lebensgeschichte prägen und gestalten. So, dass unsere Lebensgeschichte zugleich auch immer seine Geschichte ist. Damit man sehen kann, schau an, das ist das Leben von diesem Georg Schelin, der aus Berlin. Wie hat der angefangen? Und wie hat Gott das weitergeführt? Wer hätte das je gedacht? Und welche Wunder und Möglichkeiten und Kurven hat Gott geschafft, mit dem Georg Schelin hinzukriegen? Und man sieht zum guten Schluss dann doch, dass Gott Segen gegeben hat und gelingen. Trotz mancher Kurven, die ziemlich scharf gekratzt worden sind, zugegeben. Und das wird bei dir auch so sein. Weil Jesus der Herr ist, der treu ist. Und der dich und mich und jeden von uns zu seinem Ziel bringen wird. Und darüber freue ich mich. So sind wir mittendrin im pulsierenden Leben des Reiches Gottes mitten unter uns. Darum zum Schluss nochmal so die Frage: Für wen hältst du Jesus? Gehst du mit ihm? Folgst du ihm nach? Amen.